Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter ein Wort stellen aus dem ersten Johannesbrief, und zwar 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Wir fahren also fort in der Auslegung des ersten Johannesbriefes. Und wir kommen heute zu 1. Johannes Kapitel 3, den Versen 1 bis 3. Dort schreibt der Apostel Johannes: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, gleich wie auch er rein ist. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, am vergangenen Sonntag war ich, wie vielleicht einige von Ihnen gemerkt haben, nicht hier. Ich hatte einige Dienste in einer Gemeinde in Bremen übernommen. Und unter anderem sprach ich da über das Thema Aufgabe und Funktion von Bekenntnissen. Aufgabe und Funktion von Bekenntnissen. Und unter anderem kamen wir dann auch auf das Bekenntnis, das einmal im Jahr 325 formuliert wurde. Es war auf dem Konzil von Nicea. Damals brach eine Irrlehre auf. Arius vertrat die Auffassung, dass Christus ein sehr, sehr hohes Geschöpf Gottes ist. Dagegen betonte das Konzil von Nicea: Nein, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und die Formulierungen, die damals zum Ausdruck kamen in dem Bekenntnis, waren: Er ist Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott, wirklicher Gott aus wirklichem Gott. Er ist gleichen Wesens mit dem Vater. Also anders formuliert: Im Blick auf seine Natur gibt es keinen Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn. Auch hier in unserem Abschnitt, den wir eben gerade gelesen haben, 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 3, lesen wir, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Vers 1, ja, dass wir Kinder Gottes sind, wie es dann in Vers 2 heißt. Und wenn wir nun fragen, was ist der Unterschied zwischen Christus, der zu Gott Vater sagt, und uns, der doch auch zu Gott Vater sagen, dann lautet eben die Antwort: Christus ist der Sohn Gottes aufgrund seines Wesens, wenn man so will, aufgrund seiner Natur. Wir sind Kinder, Söhne, Töchter Gottes aufgrund der Adoption. Und diese Unterscheidung macht die Heilige Schrift auch an verschiedenen Stellen deutlich. Ich nenne nur einmal eine einzige Aussage dazu. Ich weise hin auf Galater Kapitel 4, Vers 4, wo der Apostel Paulus Folgendes schreibt: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wir empfingen die Sohnschaft, nicht? Wir sind adoptiert. Und dann sagt Paulus weiter, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes, nämlich von Christus, in eure Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Wir sind Kinder Gottes des Vaters, aber noch einmal, nicht aufgrund unserer Natur, sondern aufgrund dessen, dass wir diese Kindesstellung empfangen haben. Wir sind um Christi willen, um des Sohnes Gottes willen adoptiert worden. Und genau was das Wort Gottes sagt, auch noch an anderen Stellen, nicht nur in Galater 4, das fasst der Heidelberger Katechismus einmal zusammen in Sonntag 13. In Frage 33 heißt es, warum heißt Jesus Christus Gottes eingeborener Sohn, da doch auch wir Kinder Gottes sind? Und die Antwort, Christus allein ist der ewige, natürliche, also von Natur aus Sohn Gottes. Wir aber sind um seinetwillen als aus Gnade als Kinder Gottes angenommen. Heute Morgen geht es genau um dieses Thema, um unsere Kindes- oder Kindschaftsstellung, um unsere Beziehung als Kinder zu Gott, dem Vater, die wir wegen Christus empfangen haben. Es geht heute Morgen also um das unauslotbare Vorrecht und um die Gnade, sich ein Kind Gottes nennen zu dürfen. Das Thema der Predigt heute Morgen lautet unsere empfangene Kindschaft. Wir wollen diese Predigt wieder in drei Punkte untergliedern. Erstens das Wunder der Kindschaft. Nicht das Wunder, ein Kind Gottes sein zu dürfen. Das Wunder, zu Gott Vater sagen zu dürfen. Das ist der erste Punkt. Zweitens die Grundlage unseres Kindseins, der dreieinige Gott. Und drittens, die Segnungen der Kindschaft. Oder was heißt es praktisch, ein Kind Gottes sein zu dürfen? Also noch einmal, das Thema für heute Morgen lautet die Kindschaft. Erstens, sie ist ein unauslotbares Wunder. Zweitens, sie findet ihre Grundlage in dem dreieinigen Gott. Und drittens, sie hat gewaltige Segnungen. Erstens, das unauslotbare Wunder der Kindschaft. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. So beginnt unser Abschnitt. Während Johannes dieses schreibt, ist er gleichsam von dieser Gnade überwältigt. Er kann nur noch staunen. Welch eine Liebe! Dieses griechische Wort, was hier mit welch übersetzt ist, ist eigentlich ein Begriff, den man gar nicht übersetzen kann. Man kann ihn im Griechischen nur umschreiben. Potera heißt er. Und wörtlich übersetzt meint er so viel wie aus einem anderen Land. Oder man könnte auch übersetzen, aus einer anderen Dimension. Johannes sagt hier also gleich am Anfang, die Botschaft, die ich euch bringe, sie ist völlig anders als eure irdische Erfahrungswelt. Es ist eine Botschaft, ja, wie aus einem anderen Land. Fast könnte man sagen, wie von einem anderen Planeten. Und seht, diese Liebe bricht hinein in eure Lebenswirklichkeit. Weil es eine Liebe ist, in der der heilige Gott unheilige Menschen, Sünder, ruft und sie um Christi willen zu Kindern macht. Bleiben wir noch einen Augenblick bei diesem Wort welch, das so übersetzt ist jedenfalls. Nicht dieses gleiche Wort finden wir etwa auch in Matthäus 8, Vers 27. Dort wird uns die Begebenheit der Sturmstillung berichtet. Und dann lesen wir, Jesus stand auf, er befahl den Winden und dem See und es entstand eine große Stille. Und dann heißt es, und die Menschen verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser? Oder welch einer ist dieser? Da steht das gleiche Wort. Wenn wir es umschreiben wollen, dieses Wort, heißt es, aus welcher Dimension kommt dieser, dass ihm sogar Winde und der See gehorsam sind. Nicht dieses Wort, man kann es eigentlich nur umschreiben. Und hier in unserem Abschnitt, da lesen wir, seht, was für eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Mit anderen Worten, was ist der für ein Gott, der mich zu seinem Kind macht? Dieses Werk, es ist nicht nachrechenbar. Und es ist schon gar nicht in irgendeiner Weise vergleichbar mit irgendetwas aus unserer Erfahrungswelt. Nicht in dieser unserer irdischen Wirklichkeit ist diese Liebe fremd, unbekannt, unbegreiflich auch. Man kann es eigentlich nur als ein Wunder bezeichnen. Seht, was für, welch eine Liebe ist das? Der Heilige, der gerechte Gott, er kommt hinein zu Feinden, zu Ausgestoßenen, zu Verdammten, zu hasserfüllten, rebellischen Sündern und rettet sie. Er erhebt sie aus dem Elend, aber nein, nicht nur, dass er sie amnestiert, dass er ihnen Vergebung der Sünden, ihrer Schuld zuspricht, sondern er nimmt sie an zu Kindern. Seht, welch eine Liebe! Was für eine Liebe, die aus einer ganz anderen Dimension, aus einer ganz anderen Welt kommt. Und die übrigens auch deswegen nicht einfach spekulativ erfassbar ist. Nicht wahr? Das versuchten auch die Gnostiker. Sie hatten ihre Denksysteme. Sie hatten alle möglichen Stufen, Ableitungen, geistigen Konstruktionen. Aber der Apostel Johannes macht eines deutlich. Diese Liebe Gottes, sie kommt von ganz woanders her. Und sie macht reich. Sie macht euch, euch Sünder, zu Kindern. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitete, da erinnerte ich mich an eine Geschichte, die ich einmal hörte. Da war eine nordkoreanische Familie und sie ergriffen aus dem Bereich ihres Regimes die Flucht. Sie wollten da raus aus diesem Gefängnis. Aber die Eltern, sie kamen bei der Flucht um, sie wurden erschossen. Nur das 6- oder 7-jährige Kind überlebte fast auf eine wunderbare Weise. Und es kam dann in die Freiheit. Und es wurde dann von einer christlichen Familie in Südkorea adoptiert. Und dann sagten die Eltern zu ihm, das ist jetzt auch dein Haus. Dieses Kindes verstand die Welt nicht mehr. Das soll jetzt alles mein sein. Es ging durch dieses Haus. Es kam in die Küche. Es öffnete den Kühlschrank. Und der war voll. Das konnte dieses Kind aus diesem Gulag namens Nordkorea nicht erfassen. Dort war seine Erfahrungswelt eine völlig andere. Und hier ein Haus, das gehört jetzt auch mir. Ein voller Kühlschrank. Eben, wenn schon dieses Kind Schwierigkeiten hatte, den Reichtum seines neuen Heims überhaupt nur zu erfassen. Wie viel mehr wird es uns in Staunen versetzen, wenn wir diese so völlig andere Liebe sehen dürfen, schauen dürfen. Seht, welch eine Liebe, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Ja, wir sind es, weil wir die Kindschaft empfangen haben. Aus dem Amerikanischen ist ein Lied übersetzt, das wollen wir auch nach dem Gottesdienst singen. O Gnade Gottes, wunderbar. Seht, seht, welch eine Liebe hat uns Gott, hat uns dieser Vater erwiesen. Kommen wir zum zweiten Punkt unserer Predigt heute Morgen. Unsere Kindschaft, sie ist gegründet in dem dreieinigen Gott. Darin ist sie verankert. Hier in unserem Abschnitt heißt es ganz einfach, die Kindschaft ist uns erwiesen. Sie ist uns gegeben eigentlich. Nicht erwiesen, das klingt immer noch ein bisschen, ja, so reden wir nicht normal. Eigentlich steht da das ganz normale Wort gegeben. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, gegeben, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Dass wir Kinder Gottes sind, ist Gottes Gabe. Es ist sein Geschenk. Ich glaube, wenn wir heute an Adoption denken, dann haben wir vermutlich in der Regel ein kleines Baby vor Augen, das dann in eine Familie hineinkommt. Die eigenen Eltern, die eigene Mutter ist in der Regel nicht in der Lage, das Kind aufzuziehen, und dann nehmen es andere Kinder an, andere Eltern an, um es aufzuziehen. Aus welchen Gründen auch immer, dass die Mutter oder die Eltern nicht dazu in der Lage sind. Im antiken Römischen Reich, also zu der Zeit, als dieser erste Johannesbrief geschrieben wurde, fand die Adoption in der Regel, es gab auch Ausnahmen, aber in der Regel erst im Jünglingsalter statt, also sagen wir mal im Teenageralter. Und diese Adoption war in der Regel ein legaler, ein gesetzlicher Akt. Meistens war es der Hausvater, der einen jungen Mann von außerhalb der eigenen Familie nahm, erwählte, bestimmte, der also nicht blutsverwandt mit ihm war und der durch diesen rechtlichen Adoptionsakt zu einem vollen Mitglied der Familie wurde, in der Regel Stammhalter, also wenn die Eltern keine eigenen Kinder hatten, und dann eben auch zum Erben des Familienbesitzes eingesetzt wurde. Und entsprechend haben wir uns das auch hier vorzustellen. Glaubende werden Kinder Gottes durch den bestimmenden, durch den gnädigen Akt von Gott, dem Vater. Er nimmt uns, er bestimmt uns, um seine Kinder zu sein. Er macht uns so zu seinen Söhnen und zu seinen Töchtern. So formuliert es etwa Paulus einmal in Epheserbrief Kapitel 1, Vers 4. Gepriesen, so sagt er dort, so schreibt er dort, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den Himmeln in Christus. Wie er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Also Gott ist hier der Handelnde, der Bestimmende. Und wozu? Damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und dann weiter. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Gott der Vater, er bestimmte uns zu seinen Kindern, zu seinen Söhnen und zu seinen Töchtern und zu Erben. Als ganz kleines Kind war ich im Kindergarten. Und er erzählte uns einmal, die Kindergartentante, eine Geschichte, die mich damals irgendwie sehr beeindruckte. Es war eine Geschichte, da kam ein König drin vor, der aus seinem Schloss einmal ausritt. Und dann fand er einen armen Jungen. Und er nahm ihn an als seinen Sohn und als sein Erbe. Ihr Lieben, diese Geschichte ist kein Märchen. Genau das ist geschehen. Gott kam durch Christus zu uns herab. Er fand uns in dem Elend unserer Sünde, in den Netzen und Fängen des Todes. Und er rettete uns und befreite uns und erhöhte uns und stellte uns, wie es einmal im Psalm 61 heißt, auf einen Felsen, auf eine feste Grundlage. Das ist genau das, was Johannes hier sagt. Der Vater, er gibt uns das Privileg, sein Kind heißen zu dürfen, uns so nennen zu dürfen. Geliebte, wir sind Kinder Gottes. Und achten wir genau darauf, was hier steht. Es heißt hier, wir sind jetzt Kinder Gottes. Jeder Glaubende ist, weil Gott es so gewollt hat, ein Kind Gottes. Und wir sind es um Christi willen, der zweiten Person der Dreieinigkeit. Wir sind es aufgrund des natürlichen Sohnes Gottes. Also des Sohnes Gottes, der Gott aus Gott ist, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott. Wir sind es wegen Christus. Unser Herr sagt einmal im hohen priesterlichen Gebet, du liebst sie gleich wie du mich geliebt hast. Johannes 17, Vers 23. Gleich wie du mich geliebt hast. Können wir das glauben? Können wir glauben, dass wir so erhöht worden sind, um Christi willen? Diese Liebe, sie ist verankert in dem Versöhnungswerk Christi. Denn der Weg, in dem der Vater seine Liebe ausführt, ist das Werk, das er seinem Sohn übertragen hat und das diesen Sohn bis ans Kreuz geführt hat. Im ersten Johannesbrief hatte Johannes bereits diese Wahrheit verkündet, in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2, wo Johannes schreibt, Christus ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Und das Gleiche lesen wir dann noch einmal in Kapitel 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Der Vater ist an unserer Kindschaft beteiligt. Der Sohn ist an unserer Kindschaft beteiligt. Und auch der Heilige Geist. Denn was der Vater von Ewigkeit her tat und was der Sohn tat in seinem Opfer auf Golgatha, das macht der Heilige Geist nun effektiv, sodass es für dich persönlich gilt. Er eignet es dir zu, dass es für dich gilt. Und in demselben Augenblick, wenn der Heilige Geist dich erfasst, sodass du dem Evangelium von Jesus Christus glauben kannst, bist du von Gott als Kind angenommen. Übrigens, das kommt auch unmittelbar in dem Vers zum Ausdruck, der vor unserem Abschnitt steht. Jeder, der die Gerechtigkeit tut, ist aus ihm geboren. Der allmächtige Gott, der heilige Gott, rettet seine Leute aus dem Dreck der Sünde und sie werden wiedergeboren. Sie empfangen neues Leben und Gott wirkt in ihnen das Tun der Gerechtigkeit. Und ähnlich formuliert es Johannes auch gleich einen Vers später, also in Vers 6 ist es, 1. Johannes 3, Vers 6. Nicht, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Damit will Johannes nicht sagen, dass wir keine aktuellen Sünden mehr haben, sondern er will damit zum Ausdruck bringen, dass wir jetzt in einem anderen Herrschaftsverhältnis leben. Die Sünde, sie hat keine Herrschaft mehr über euch. Und so sind wir als Kinder von Gott angenommen. Gott, der Vater, er ist der, der das bestimmt hat, der das erwählt hat. Christus hat uns mit Gott, dem Vater, versöhnt. Und der Heilige Geist, er hat uns wiedergeboren, sodass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und wir sind es auch. Und damit kommen wir zum dritten Punkt unserer Predigt. Wir stellen die Frage, ja, was sind nun die Segnungen, die daraus fließen, dass Gott uns zu Kindern angenommen hat? Dass wir seine Kinder heißen dürfen und es auch sind. Wir werden sehen, in unserem Abschnitt werden uns vier Segnungen genannt, die aus der uns geschenkten Kindschaft fließen. Vier werden genannt, ich möchte dann auch noch eine fünfte nennen, weil sie gleich in den nächsten Versen erwähnt wird. Johannes erläutert, dass wir seine Kinder sind, weil wir von Gott angenommen sind, von ihm adoptiert worden sind. Und diese Tatsache verändert unser ganzes Denken. Wir heißen jetzt Kinder Gottes. So heißt du jetzt. Du bist jetzt Kind deines Vaters. Prinz, Königssohn. Das ist anfangs nicht leicht zu verstehen, zu begreifen. Nun bin ich adoptiert. Nun lebe ich in einer neuen Familie. Nun lebe ich in einem neuen Heim. Nicht jedes Kind, jedes Baby hat hier einen Lernprozess zu machen, der eigentlich normal verläuft. Aber immerhin ist es ein Prozess, dass es erkennt, da ist mein Vater, meine Mama, mein Heim. Zu der Mama gehöre ich. Dieser Lernprozess, der vollzieht sich nicht über Nacht. Das braucht eine gewisse Zeit. Und es kann gut sein, dass das auch bei uns öfters erst ein Wachstum ist. Nicht häufig, wenn wir aus dem Geist Gottes wiedergeboren worden sind, verstehen wir noch wenig, was es heißt, Gott als Vater bezeichnen zu dürfen. Wir haben noch alle Schwächen, alle Unzulänglichkeiten an uns. Dass wir Kinder Gottes sind, sollte uns deswegen gelehrt werden, damit wir es ganz neu verstehen, was es heißt. Welch eine Liebe hat uns Gott damit erwiesen? Wenn Jesus mit seinen Jüngern über seinen Vater sprach, dann deswegen, damit wir unsere Beziehung zu diesem Gott, zu diesem Vater kennenlernen dürfen. Und das ist die erste Segnung, die aus der Kindschaft fließt. Das hat Bedeutung, dass wir Kinder sind für unsere Beziehung zu Gott. Eben, wir sind seine Kinder. Wenn wir die Evangelien lesen, was erkennen wir dann? Und eines wird uns immerfort auffallen, wenn wir die Evangelien lesen. Jesus weiß ganz selbstverständlich, dass er zum Vater gehört. Seine Beziehung zum Vater beherrscht sein ganzes Denken, sein ganzes Leben. Nicht, da war Jesus schon nur 12 Jahre alt. Maria kommt in den Tempel, aufgeregt, suchend und sagt, dein Vater und deine Mutter haben dich überall gesucht. Was sagt Jesus? Er korrigiert ja. Muss ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist. Mein Vater ist ein anderer. Nicht Josef ist mein Vater. Und dann beginnt Jesus seinen Dienst. Und er kommt nach Jerusalem, an den Teich Siloa, und da liegt ein Mann 38 Jahre lang. Gelähmt. Jesus heilt den Mann. Wunderbar. Und das Volk, das ist empört. In dieser Heilung fand an einem Sabbat statt. Das heißt dann, sie fangen an, ihn zu verfolgen und wollten ihn töten. Diese Auseinandersetzung, wir lesen das alles in Johannes 5, eskaliert dann weiter, sie spitzt sich weiter zu. Und schließlich erklärt Jesus Folgendes: Der Sohn kann nichts aus sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. So eng ist die Beziehung zwischen dem Sohn Christus und dem Vater. Der Sohn, er kann nichts aus sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Und etwas später sagt er es noch deutlicher in Vers 30. Johannes 5, Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. In Johannes 10. Jesus ist wieder in einer Auseinandersetzung mit den Juden. Und im Lauf dieser Auseinandersetzung sagt Jesus dann: Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt doch den Werken, wenn ihr schon mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. So eng ist die Beziehung. Dann ist Jesus unmittelbar auf dem Weg zum Kreuz. Gethsemane liegt schon hinter ihm. Und dann stellt er einmal die Frage. Johannes 18 lesen wir das. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Eine rhetorische Frage. Warum bin ich noch gekommen in diese Welt? Und nach der Auferstehung, da wendet sich Jesus an seine Jünger und sagt Folgendes: Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich und der Vater sind eins, so sagt Jesus an anderer Stelle. Eins ist doch deutlich, diese Beziehung zum Vater, das war, das ist sein Leben, das ist seine Wirklichkeit, in der er existierte. Gott, der Vater, das war die Grundlage, das war die Triebfeder, das war die Motivation seines Handelns. Gott, der Vater, das war der Horizont, wenn ich es einmal so sagen darf, all seines Denkens, Tuns, Redens. Die Haltung zu diesem Vater ist die des Vertrauens. Ja, Vater, du machst alles gut. Und als seine Jünger unseren Herrn fragten, ja, wie sollen wir denn jetzt beten? Bitte lehre uns beten. Dann antwortet er ihnen und lehrt sie, dass unser Vater, der du bist im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und im hohen priesterlichen Gebet sagt Jesus zum Vater: Ich habe deinen Namen verherrlicht. Ich habe ihnen, den Jüngern, deinen Namen geoffenbart. Das war ein wesentlicher Bestandteil des Dienstes unseres Herrn, dass er den Namen des Vaters seinen Jüngern, uns, offenbart. Wenn wir das durch den Heiligen Geist verstehen, dann leben wir auch, wie es Johannes am Beginn dieses Briefes sagt, in der Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. Wir erinnern uns, das ist das Generalthema des ersten Johannesbriefes. Als Kind lebst du aus dem Vater. Du siehst dein Leben als Ergebnis dieser gnädigen Weisheit Gottes des Vaters. Und du siehst dein Leben als ein Ergebnis der Führung Gottes deines Vaters. Und du siehst dein Leben auch als ein Erziehungsweg Gottes, deines Vaters. Nicht, wir wissen nicht, was der heutige oder was der morgige Tag bringt. Dieses Leben, es ist immer ungewiss. Es gibt in diesem Leben nur einen Halt, nur einen Anker, der unerschütterlich ist. Die Zusage Gottes, der mein Vater sein will, um Christi willen. Der gesagt hat, ich verändere mich nicht. Das ist die Gewissheit eines Glaubenden. Und in diesem Vertrauen darfst du unerschütterlich sein. Du hast einen Vater. Nicht wahr? Wie furchtbar ist es, wenn Kinder ihren Vater nicht kennen. Schon im irdischen Bereich. Wenn junge Menschen nicht wissen, wer ist denn nun meine Mutter, mein Vater? Wie suchen sie dann verzweifelt, eben weil sie keine Wurzeln haben und diese Wurzeln suchen? Und selbst wenn Vater und Mutter da sind, wie verloren, wie kaputt ist eine Jugendzeit, eine Kindheit, eine Jugendzeit, deren Eltern meinen, sie könnten ihre Erziehungsaufgaben an andere Institutionen abgeben. Es werden Menschen ohne Anker, ohne Grund in ihrem Leben. Sie kennen vielleicht diesen zynisch grausamen Witz, wo das Kind zur Mama sagt, mein Papa, ach, ist das der Mann, der bei uns die Miete bezahlt? Er ist vielleicht noch da, aber er kommt eigentlich im Leben eines Kindes nicht vor. Jesus lehrt, dass sein Vater der wahre Vater ist. Ja, von ihm her verstehen wir überhaupt erst, was wer ein Vater ist. Vorhin lasen wir aus Epheser Kapitel 3. Und da lasen wir auch in Vers 14, von Gott her wird alle Vaterschaft benannt. Also strukturiert, bezeichnet. Das heißt, von Gott, dem Vater her, wird alle Vaterschaft abgeleitet. Und jede menschliche Vaterschaft, wenn sie wirklich Vater sein ist, ist nur ein Schatten der Vaterschaft Gottes. Und manche Leute denken genau umgekehrt. Die denken, naja, hier auf Erden gibt es wirkliche Väter und Gott wird deswegen Vater genannt, damit wir ihn uns besser vorstellen können. Nein, es ist genau umgekehrt, sagt die Bibel. Gott ist der Urvater, der wahre Vater seines einzig gezeugten Sohnes. Wir haben von ihm, von Gott dem Vater zu lernen, was es heißt, Vater zu sein. So sagt Jesus das auch einmal zu seinen Jüngern. Welcher Vater, ist der Vater angesprochen, wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um einen Fisch bittet? Wird er ihm dann eine Schlange geben? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Und wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern schon gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Wer von uns Vater ist, der sieht immer wieder sein Zu-Kurz-Kommen in seiner Erziehung. Nicht einmal ist er zu streng, dann wieder zu weich, einmal zu dominierend, dann will er alles in den Griff nehmen, alles kontrollieren und dann wieder zu abwesend. Und er ist ganz einfach ungerecht in der Erziehung. Nur von Gott, der durch Jesus Christus unser Vater ist, der uns als Kind angenommen hat, können wir immer wieder lernen, was es heißt, Vater zu sein, Autorität auszuüben. Aber ihr Lieben, durch unsere Kindschaft, dass wir Kinder Gottes sind, wechselt nicht nur unsere Beziehung zu Gott, er wird unser Vater, sondern es gibt eine zweite Segnung, die aus unserer Kindschaft fließt, und die lesen wir in Vers 1b, wo Johannes sagt: Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Durch die Kindschaft verändert sich also auch unsere Beziehung zur Welt. Wir kommen hier zu dem Aspekt der Zurückweisung, der Verleugnung. Nicht auf der einen Seite hat der Glaubende eine neu gestaltete Beziehung zu Gott, dem Vater, empfangen. Aber als Kinder des himmlischen Vaters haben wir auch Anteil an der Verwerfung des Sohnes Gottes. Jesus Christus, er wurde in dieser Welt abgelehnt, zurückgewiesen. Diese Welt, die von Christus, in Christus erschaffen wurde. Und als er dann in diese Welt kam, in sein Eigentum, wie es im Johannesevangelium heißt, da erkannte sie ihn nicht, da nahm sie ihn nicht an, ja, da wollte sie nichts mit ihm zu tun haben. Und Jesus sagt, ziemlich am Ende seines irdischen Lebens, kurz vor seiner Kreuzigung: Wenn die Welt mich hasst, so wird sie auch euch hassen. Die Welt, sie versteht ein Kind Gottes nicht. Sie kann es nicht erkennen, wie es hier in unserem Abschnitt heißt. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann wird es auch zu Trennungen kommen. In deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis. Da musst du Freundschaften abbrechen. Da kannst du vielleicht nicht mehr in einem Sportverein mitmachen, sondern du weißt, wo du hingehörst, in die Gemeinde. Klassenkameraden, sie können dann zu dir sagen: Was ist mit dir los? Du bist ein Spinner. Die Welt, sie versteht nicht die Vaterschaft Gottes. Und deswegen kann sie es nicht verstehen. Sie kann es nicht erkennen, was es heißt, Kind des Vaters zu sein. Also erkennt sie uns nicht. Im Blick auf diese Welt meint Kindschaft, dass ich bereit bin, von dieser Welt missverstanden zu werden, unerwünscht zu sein, ja, diskriminiert, ausgestoßen, gehasst zu werden. Kindschaft, es meint, eine neue Beziehung zu Gott, dem Vater, zu haben. Das ist eine Segnung. Kindschaft heißt auch, ich habe eine andere Beziehung zur Welt. Sie erkennt uns nicht mehr. Übrigens, die Ablehnung geht von der Welt aus. Und eine dritte Konsequenz der Kindschaft, die wird uns hier in Vers 2 genannt. Kapitel 3, Vers 2. Geliebte, ich lese nochmal den Vers. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das heißt, durch die empfangene Kindschaft ändert sich nicht nur unsere Beziehung zu Gott. Es ändert sich nicht nur unsere Beziehung zur Welt. Es ändert sich auch unsere Beziehung, ich sag mal, zur Zukunft. Anders gesagt, die Perspektive in unserem Leben, sie wird sich verändern. Die neue Perspektive, das ist die unermessliche Herrlichkeit Gottes. Nicht denken wir an einen Prinz, der weiß, einmal werde ich auf dem Königsthron sitzen. Die Kindschaft zu Gott, der unser Vater ist, sie bringt uns in eine andere Welt. Sie bringt uns in einen anderen Raum. Soll ich es einmal sagen, gleichsam in ein Vorzimmer der Herrlichkeit. Du siehst dieses irdische Leben dann unter einer anderen, Perspektive. So ist das Leben eines Christen ein beständiges Bekennen. Das Schönste, es kommt noch. Das Eigentliche, es ist noch nicht offenbar. Das Erbe, ich empfange es noch. Das Herrlichste, es kommt noch. Ja, es wird einmal der Tag kommen, an dem ich nicht mehr sündigen werde, an dem ich von keiner Versuchung mehr übermannt werde und an dem ich nicht mehr gegenüber Gott gleichgültig leben werde. Es wird einmal der Tag kommen, an dem keine Tränen mehr sein werden, an dem keine Nacht, keine Finsternis mehr sein wird und an dem kein Tod mehr sein wird. Das ist die Perspektive. Der Tag wird kommen, an dem du Christus sehen wirst. Und an dem Tag wirst du ihm gleichgestaltet werden. Paulus würde sagen mit den Worten von Römer 8, dann wirst du die volle Sohnschaft empfangen. Und dann noch eine vierte Konsequenz des Kindseins. Die lesen wir dann in Vers 3. Nicht nur die Beziehung zu Gott ändert sich, nicht nur die Beziehung zur Welt ändert sich, nicht nur die Beziehung zur Zukunft ändert sich, wir haben jetzt eine Perspektive über den Tod hinaus, sondern viertens, es verändert sich auch die Beziehung zu uns selbst, zu unserer Gegenwart. Wie sagt es Johannes? Sehr kurz, sehr knapp. Wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst. Nicht, wenn ein Kind seinen Vater, seine Mutter wirklich liebt, dann will es die Eltern nicht betrüben. Dann will es eigentlich nicht ungehorsam sein. Dann will es ihnen gefallen. Ja, dann identifizieren sie sich mit den Zielen von Papa und Mama. Das heißt, gegenüber, angesichts eines heiligen Gottes, will ich dann auch rein sein und nichts mehr mit der Sünde zu tun haben wollen. Wenn du weißt, Christus wird einmal erscheinen, du wirst ihn einmal sehen, nun, dann willst du jetzt schon rein sein. Das hat schon Konsequenzen für jetzt, für die Gegenwart. Und dann können wir noch eine fünfte Konsequenz erkennen, daraus, dass Gott unser Vater sind, dass wir Kinder Gottes des Vaters sind. Es wird sich auch unsere Beziehung zu unseren Brüdern und Schwestern in Christus verändern. Wie gesagt, das lesen wir nicht in diesen drei Versen, aber etwas später, in den Versen 14 bis 18, kommt dies ausführlichst zur Sprache. Ich lese mal diese Verse. Dort heißt es, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleidend sieht und sein Herz vor ihm verschließt, zumacht, was gemeint, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Liebe, was heißt das anderes, als dass du deine Geschwister, deine Brüder und Schwestern suchst? Du willst mit ihnen zusammen sein. Johannes sagt hier, wenn du nicht deine Geschwister suchst, dann ist tatsächlich die Frage zu stellen, bist du ein Kind Gottes? Etwas später wird Johannes sogar noch deutlicher. Er sagt, wer da sagt, ich liebe Gott, kann man ja sagen, nicht? Und hasst gleichzeitig seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Wie gesagt, ich habe diesen Aspekt nur um der Vollständigkeit halber hier erwähnt. Eines aber ist deutlich. Zu erkennen, dass wir Kinder Gottes sind, Kinder des Vaters, das heißt, seine Liebe zu sehen. Eine Liebe aus einer ganz anderen Dimension. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere am Ende dieser Predigt sagt, naja, aber ich bin kein Kind Gottes. Ich bin nicht gerettet. Was hat das dann alles mit mir zu tun? Und vielleicht ist die Erkenntnis gut. Zunächst einmal, dass du das erkannt hast, dass du eben kein Kind Gottes bist. Und dann hat diese Predigt sehr viel mit dir zu tun. Vielleicht siehst du dann, in was für einem Gefängnis der Sünde, der Ungerechtigkeit du immer noch dich befindest. Und dann verkündige ich dir heute Morgen, kehre um, sodass du betest. Gott, nimm mich auf. Ich möchte, dass auch du mein Vater wirst. Ich komme zu dir um Christi willen. Und ich sage dir, aufgrund des Evangeliums, dann gilt dir die Verheißung. Wer zu Gott kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Er wird ihn deswegen nicht hinausstoßen, weil Christus unser Fürsprecher ist. Weil er in den Himmel gefahren ist und dort auch für dich dann eintritt. Amen.